kurzer Dauer sind. Gute Vorsätze, geboren 31.12., man kann jetzt sagen 2016, gestorben 1.1.2017, weil es da vielleicht schon nicht mehr mit dem Alkohol auf Arbeit geklappt hat. Es kann aber auch anders sein, man resigniert einfach. Man sagt, ich brauche keine neuen Vorsätze für das neue Jahr, ich habe ja noch genug vom letzten. Und so gibt es das eine ums andere bei den Vorsätzen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal bei dem ganzen Thema die Frage gestellt habt, setzt Gott sich eigentlich Vorsätze? Harter Umbruch, ne? Setzt Gott sich eigentlich Vorsätze? Passt auch zu dem Thema ans Ziel kommen. In der Predigtvorbereitung zur Jahreslosung, Pascal hat sie ja schon vorgelesen, bin ich auf einen solchen Vorsatz gestoßen. Und dieser Vorsatz zieht sich durch die ganze Bibel. Deshalb denke ich, ist es ganz wichtig, das an dieser Stelle einfach einmal zu erwähnen. Der Vorsatz lautet, ich will dein Gott sein und du sollst Teil meines Volkes sein. Ich will dein Gott sein und du sollst Teil meines Volkes sein. Wir finden das schon ganz am Anfang, direkt nach der Schöpfung, wo Adam und Eva im Garten leben. Es wird an der Stelle nicht artikuliert, aber es ist impliziert. Adam und Eva zum Beispiel, wir lesen es nachdem sie von der verbotenen Frucht gegessen haben. Gott spaziert durch den Garten und was macht er? Er ruft Adam und Eva, fragt, wo seid ihr? Sie sagen, sie haben Angst und so geht die ganze Geschichte weiter. Ich denke, viele von uns kennen sie. Aber sie waren dort, sie sollten sein Eigentum sein und er ihr Gott. Sie hatten Gemeinschaft aufs Innigste, so wie wir uns das heute wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Werden wir weitergehen beim Abraham, dem Stammvater des Volkes Israel, finden wir das auch. In 1. Mose 17, Vers 8 steht, und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Die Nachkommen von Abraham sollen zu Gott gehören und er will ihr Gott sein. Wir finden diesen Vorsatz auch einige Jahre später, einige hundert Jahre später, wo Gott einen neuen Bund mit dem Volk, das dann schon herangewachsen ist, schließt. Wir lesen in 2. Mose 19, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen, sagt Gott, und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Hier sehen wir auch diese Beziehung, diesen Vorsatz. Und wir finden diesen Vorsatz neben vielen anderen Stellen auch noch am Ende der Bibel. In Offenbarung 21, Vers 3, ganz am Ende der Bibel steht, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Wir sehen hier einen Vorsatz Gottes, den er sich ganz am Anfang vorgenommen hat, den er durch die ganze Geschichte der Bibel hindurch verfolgt und der dann zum Ende des Weltgeschehens ja vollkommen erfüllt wird. Das heißt nicht, dass wir zwischendrin nicht schon Etappenziele erreichen können. Das geht auch. Aber vollkommen wird dieser Vorsatz erst nach den Ereignissen der Offenbarung erreicht werden. Also dieser Vorsatz zieht sich durch die ganze Bibel von Anfang an. Und vielleicht hast du dir jetzt gerade die Frage gestellt, wie erreicht Gott denn diesen Vorsatz? Was tut er dafür? Wir müssen ja ganz viel tun, um unsere Vorsätze zu erreichen. Tut Gott etwas dafür, um diesen Vorsatz zu erreichen? ich will dein Gott sein und du sollst Teil meines Volkes sein. Und wie Gott das macht, ist eigentlich Inhalt der diesjährigen Jahreslosung. Pascal hat sie schon vorgelesen, ich erwähne sie noch einmal. Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Die Jahreslosung aus Hesekiel 36, Vers 26 fasst eigentlich die Verse, die davor und danach stehen, zusammen. Und deshalb möchten wir die einmal auch im Kontext lesen. Hesekiel 36, 25 bis 28. Dort sagt Gott: Dann gieße ich reines Wasser über euch aus und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und jetzt die Jahreslosung: Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Und ihr sollt in dem Land leben, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Der letzte Satz ist ja schon bekannt. Als Gott zum ersten Mal diesen Vorsatz fasste, den wir hier ganz zum Schluss finden, befand sich, nicht beim ersten Mal, aber bei einer wichtigen Gelegenheit, befand sich das Volk gerade am Berg Sinai. Ein sehr einschneidendes Ereignis für das ganze Volk. Darauf kommt das Alte Testament immer wieder zu sprechen. Gott hatte das Volk auf wunderbare Weise aus Ägypten herausgeführt und zum Berg Sinai hingeschickt, um dort diesen Bund mit ihnen zu schließen. Ein Vertrag quasi mit seinem Volk einzugehen. Damit Gott ihr Volk sein, ihr Gott sein konnte und Israel sein Volk sein konnte, brauchte es gewisse Wegweiser, damit Menschen, das Volk Israel, mit Gott zusammenleben konnten. Das war nicht einfach möglich und deshalb hat Gott die ganzen Gebote gegeben, um ihnen aufzuzeigen, okay, das sind die Leitplanken. Das ist das, was ich ein Stück weit von euch erwarte. Und wenn ihr euch da drin bewegt, dann bleib ich euer Gott und ihr seid mein Volk. Diese wunderbare Beziehung kann dann weitergehen. Und wenn das Volk oder Einzelne es mal nicht geschafft haben, diese Wegweiser zu befolgen, dann hat Gott das ganze Opfersystem eingeführt, damit sie davon Gebrauch machen konnten. Wenn es ihnen leid tat, konnten sie Gott ein Opfer bringen, sodass er über diese Schuld hinweggesehen hat. Das war der Vertrag, der Bund vom Sinai. Leider muss man sagen, dass das Volk sich nur in wenigen Generationen an diesen Bund gehalten hat. Die meiste Zeit hat das nicht so geklappt. Das Volk Israel hat immer wieder das eigene Herz von Gott abgewendet und ist irgendwelchen anderen Göttern nachgefolgt. Das Resultat oder die Strafe, kann man auch sagen, dafür war, dass Gott das Volk ins Exil geschickt hat, in die Gefangenschaft. Und genau dort befand sich das Volk Israel, genau dort befand sich Hesekiel, als er sein Buch geschrieben hat. Die Leute, die sein Buch bekommen haben, waren im Exil. Sie waren weit weg von Israel, sie waren weit weg von zu Hause, weit weg vom Tempel und sie hatten sich selbst auch weit weg von Gott entfernt und seine Maßstäbe, seine Wegweiser eigentlich gar nicht mehr befolgt. Aber Gott ändert nicht seinen Vorsatz. Er streicht nicht etwas durch und schreibt etwas Neues dazu, damit das nicht mehr ganz so hart klingt, sondern er bleibt dabei. Er wollte immer noch ihr Gott sein und sie sollten immer noch sein Volk sein. An dieser wunderbaren Beziehung wollte Gott weiterhin festhalten. Und hier im trostlosen Exil, wo sich die Leute gerade befunden haben, schenkt er neue Hoffnung. Mit diesen Worten, mit dieser Aussicht auf einen neuen Bund, auf etwas ganz, ganz Besonderes. Das Herz, das sich immer wieder von Gott abgewendet hat, musste erneuert werden. Es konnte nicht anders passieren. Gott stellt also seinem Volk eine Herztransplantation in Aussicht. Nichts anderes ist das, was wir in der Jahreslosung lesen. Gott wollte den Menschen, seinem Volk, ein neues Herz geben, damit Gottes Vorsatz zum Ziel kommt. Und ich rede die ganze Zeit vom Herzen, oder die Autoren hier an der Stelle, Hesekiel, schreibt auch immer vom Herzen, das erneuert werden muss. Und dieses Wort ist so wichtig, weil das Herz in jüdischer Vorstellung einfach das wichtigste Organ war. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von einem Alttestamentler, Hans-Walter Wolf. Er hat auch hier in Heidelberg unterrichtet. Heinz-Werner Wolf, Entschuldigung. Das Herz ist sowohl Sitz der Empfindungen und Gefühle, als auch der Ort, an dem die Lebensentscheidungen fallen und das wahre Wesen der Menschen sitzt. Entschlüsse und Entscheidungen, bewusste Willenshingabe und religiöse Entscheidungen haben hier ihren Sitz. Das ist die jüdische Vorstellung vom Herzen. Dort wird all das verortet, was hier erwähnt wird. Wenn Gott also davon spricht, ich gebe euch ein neues Herz, ich nehme das alte raus und setze ein neues rein, spricht er eigentlich davon, dass der Mensch ganz neu wird. Nicht nur das Herz wird neu. Bei all dem, was darauf projiziert wurde, ist das danach ein ganz neuer Mensch. Wann war es soweit? Oder wann ist es soweit, dass Gott diesen neuen Bund schließt? Oder hat er ihn schon geschlossen? Er hat ihn schon geschlossen. Aus Hesekiels Sicht lag es noch weit, weit in der Zukunft. Aus unserer Sicht ist es schon längst passiert. Vor vielen, vielen Jahren. Wir haben an Weihnachten die Geburt Jesu gefeiert. Am Ende seines Lebens, bei seinem Tod, hat Gott diesen neuen Bund mit allen, die daran glauben, geschlossen. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, erinnern wir uns eigentlich genau an diesen Bundesschluss. Der Wein im Abendmahl steht stellvertretend für sein Blut. Mit diesem Blut wurde der neue Bund besiegelt. Ich weiß nicht, ob ihr noch den Wortlaut des Abendmahls im Ohr habt. Wir lesen es ja jeden Monat einmal. Diesen Bund hat Gott mit uns in dem Blut von Jesus Christus geschlossen. Das war das Siegel, das war das Opfer für diesen Bund. Und damit erfüllt sich eigentlich das, was Hesekiel vorausgesagt hat. Damit erfüllt sich das Versprechen, das wir in der Jahreslosung in diesem Jahr immer wieder vor Augen geführt bekommen. Und wir sehen das im Neuen Testament, die Autoren greifen das auf. In 2. Korinther 5 schreibt Paulus, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Ein Christ nach Paulus' Definition hat diese Herztransplantation bereits hinter sich. Er ist ein neuer Mensch. Das ist der erste Teil der Jahreslosung. Ich schenke euch ein neues Herz. Und wir lesen genauso von dem Geist, von dem neuen Geist, der auch in der Jahreslosung vorkommt. Wir bekommen diesen Geist. Jeder Bündnispartner bekommt diesen Geist. In Johannes 16, Vers 7 und 8 sagt Jesus, ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom bevorstehenden Gericht überzeugen. Die letzten Tage Jesu, und er sagt ihnen, sagt seinen Jüngern, dass er gehen wird, und sie verstehen es nicht. Und er versucht ihnen zu erklären, es ist das Beste, wenn ich gehe. Denn wenn ich gehe, werde ich meinen Ratgeber, meinen Geist schicken. Und das feiern wir an Pfingsten. Der Geist Gottes kommt und erfüllt all seine Nachfolger. Alle, die an Jesus glauben, bekommen seinen Geist. Also erfüllt sich auch dieser zweite Teil der Jahreslosung durch Jesus Christus, durch sein Werk, durch sein Sterben und sein Auferstehen. Der neue Bund in Jesus Christus bringt also das neue Herz und den neuen Geist. Das Versprechen Gottes, das er in Hesekiel 36, Vers 26 gegeben hat, hat sich schon millionenfach erfüllt und erfüllt sich in dir, in mir und in jedem anderen Nachfolger Jesu Christi. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Wenn ich aber ganz ehrlich bin, stelle ich mir manchmal eine Frage, wenn ich das lese, hier an dieser Stelle in Hesekiel oder an anderen Stellen. Ich frage mich dann, ist das Theorie oder Praxis? Stimmt das so? Erlebe ich das so? Passt das zu meiner Wirklichkeit? Ich versuche zwar, nach Gottes Wegweisung zu leben, aber es klappt irgendwie gar nicht immer. Bin ich da eine Ausnahme? Manchmal scheint es sogar häufiger nicht zu klappen als umgekehrt. Mit diesem neuen Bund macht Gott eigentlich jeden Bündnispartner zum Teil seiner Familie, so lesen wir es im Neuen Testament. Aber ich verhalte mich manchmal gar nicht so. Kann ich dann noch in seiner Gegenwart leben? Bin ich dann noch Teil seiner Familie? Das sind Fragen, die mir manchmal durch den Kopf gehen, wenn ich so meinen Alltag reflektiere. Und zu dieser Spannung soll Martin Luther etwas ganz Interessantes geschrieben haben. Und das habe ich euch auch mitgebracht. Doch nicht. Ich lese es einfach vor. Ihr bekommt es aber gleich am Ausgang ausgehändigt oder habt es schon in euren Fächern liegen. Er schreibt: Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Er stellt eigentlich das fest, was ich auch festgestellt habe, was ihr vielleicht auch in eurem Leben festgestellt habt. Den Forderungen Gottes nicht zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir und ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht Jesus zum Vater: Dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein. Beeindruckend, oder? Wie prägnant, wie treffend formuliert. Ich hatte gesagt, dass im Alten Testament das ganze Opfersystem für die Israeliten zur Verfügung stand, um ihre eigene Schuld zu bereinigen, wenn es ihnen leid tat. Im Neuen Bund ist das etwas anders. Oder hat jemand von euch schon mal ein Opfer gebracht? Wir haben hier zwar einen Altar, aber wir benutzen ihn ja nicht so, wie das Volk Israels früher getan hat. Im Neuen Bund ist Jesus das Opfer, das ein für alle Mal gestorben ist und das ein für alle Mal reicht für meine Schuld. Wenn ich also wieder versagt habe und mir das von Herzen leid tut, dann kann ich seinen Tod, sein Opfer in Anspruch nehmen. Ich kann mich an ihn hängen und dann färbt es quasi ab an das Kreuz, an Jesus Christus und er stirbt dafür. Er ist dafür gestorben und ist das vollkommene Opfer, das das ein für alle Mal beseitigt, wieder gerade rückt. Auch in diesem neuen Bund machen Menschen Fehler, wie Israel früher, wie wir es im Alten Testament immer wieder lesen können. Aber wenn sich die Leute des neuen Bundes an Jesus festhalten, dann bleibt jeder Teil der Familie. Wie der Frau, die Luther erwähnt hat, sagt Jesus uns aber in dieser Situation zweierlei. Er sagt, ich verurteile dich nicht. In der Situation mit der Frau, die Luther anspricht, war das nämlich so, dass sie auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde. So lesen wir es im Text. Die Juden zerren sie vor Jesus und wollen ihn damit hinters Licht führen, ihm eine Anklage an den Hals bringen. Aber Jesus, wie er das gemacht hat, wissen wir gar nicht so genau. Er bringt aber die Kläger zum Schweigen, sie verschwinden. Und danach fragt Jesus sie, verurteilt dich keiner? Sie sagt, nein, alle sind weg. Und dann sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Er spricht sie also frei. Und genauso spricht Jesus uns frei im neuen Bund, wenn wir uns an ihm festhalten. Wenn wir sein Opfer in Anspruch nehmen. Aber er sagt uns dann auch das Zweite, genauso wie dieser Frau. Er sagt nämlich, sündige hinfort nicht mehr. Geh und sündige nicht mehr. Er fordert uns auf, also unser Herz auch wirklich auf ihn auszurichten, damit wir das, was wir vorher getan haben, was uns jetzt hoffentlich leid tut, nicht mehr tun und Jesus versuchen nachzufolgen. Und damit komme ich schon zum Schluss meiner Predigt und möchte euch zu einem Experiment einladen. Vielleicht geht es euch ähnlich wie mir, dass ihr sagt, okay, ich habe da auch so ein paar blinde Flecken. Ich habe da ein paar Lebensbereiche bei mir, die habe ich nicht unter Kontrolle. Da lebe ich eigentlich gar nicht so, wie ich es gerne möchte und es klappt auch irgendwie nicht. Wenn es dir so geht, dann bist du herzlich eingeladen, bei diesem Experiment dabei zu sein. Halte für dich fest, welcher Lebensbereich das ist, ist der erste Punkt. Vielleicht hat jeder von uns diesen Bereich jetzt gerade schon vor Augen. Und wenn du diesen Bereich vor Augen hast, dann lass dich darauf ein und bete jeden Morgen im Januar. Also eine feste Zeitspanne von heute bis zum Ende des Monats. Bete jeden Morgen Gott, bitte jeden Morgen Gott darum, dass er dir hilft, diesen Lebensbereich so zu führen, wie er es möchte. Denn der neue Geist, den wir bekommen haben, der ist Gottes Kraft in uns. Und er möchte uns dabei helfen, diesen Lebensbereich so zu gestalten, wie er es möchte. Jeden Lebensbereich so zu gestalten, wie er es möchte. Gottes Geist ist dafür da, dass wir ihn bitten. Und genau darum bitten, dass er uns hilft. Also lasst uns den Heiligen Geist in diesem Monat ganz doll beschäftigen. Massiv darum bitten, dass er das wirklich tut, wofür Gott ihn eigentlich in diese Welt gesandt hat. Wofür ihn in dich und mich gesandt hat. Uns zu helfen bei dem, was wir selbst nicht schaffen. Dafür ist er da. Der Himmel soll in Bewegung kommen, damit alle dort oben merken, in Heidelberg passiert gerade etwas Göttliches. Willst du Teil dieses Experiments sein? Ich denke, wenn wir uns da auf den Weg machen, diesen Vorsatz in Angriff nehmen, dann werden wir das Ziel erreichen und Dinge erleben, die wir so vielleicht gar nicht auf der Tagesordnung stehen hatten. Lasst uns zum Schluss jetzt noch gemeinsam beten. Und ich würde vorschlagen, dass jeder die Möglichkeit hat, gleich auch ein lautes Gebet zu sprechen oder ein leises Gebet zu sprechen, wie es euch lieb ist. Jeder darf beten, ob leise oder laut. Vielleicht möchtest du auch dabei schon mit diesem Experiment beginnen und Gott ganz konkret bitten, dass er dir durch seinen Geist in einem Lebensbereich hilft. Lasst uns aufstehen und jeder, der beten möchte, darf das laut oder leise tun und ich werde die Gebetsgemeinschaft dann abschließen. Für deinen wunderbaren Vorsatz, den du ja durch die Zeit hindurch festhältst. Du möchtest mein Gott sein und möchtest, dass ich Teil deines Volkes bin. Ja, das ist ja so krass. Ich kann es nicht mit Worten beschreiben. Ich danke dir, dass du dir dieses Ziel gesetzt hast. Und obwohl du weißt, dass ich ja einfach meinen Teil gar nicht einhalten kann, niemals einhalten könnte, bist du ja auch da den Schritt auf uns zugegangen, auf mich zugegangen und hast alles vorbereitet. Danke, Jesus, dass du gestorben bist. Danke, dass du deinen Geist auch auf diese Erde gesandt hast, in jeden Nachfolger. Und ich danke dir, dass du uns ja einfach dabei helfen möchtest, ja so zu leben, wie es dir gefällt, so wie wir es gar nicht tun können, damit wir diese Beziehung mit dir genießen können. Danke dir dafür. Amen.